Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, die uns zunächst in die Frankfurter Paulskirche führt, wo der Friedenspreisträger Serhii Chardan gegen europäische Pazifisten wetterte. Wir werden über Schinkels Bauakademie sprechen. Wie müsste ein Gebäude heute aussehen, das vor 200 Jahren extrem progressiv war, jedenfalls nicht historisch rekonstruiert, meint eine Expertenkommission. Und es geht um MeToo-Vorwürfe von Spielerfrauen im Spitzenfußball. Die Investigativreporterin Gabriela Keller beobachtet unter anderem, dass die Sportjournalie sich in dieser Berichterstattung doch eher zurückhält, und wir fragen, warum. Der krönende Abschluss der Frankfurter Buchmesse ist jedes Jahr die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, und zwar in der Frankfurter Paulskirche. Entgegengenommen hat ihn heute der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhii Chardan. Er lebt seit langem in Kharkiv und engagiert sich schon viele Jahre in der besetzten Ostukraine. Seine Dankesrede heute hielt er auf Deutsch, und darin kritisierte er die europäischen Intellektuellen, die fordern, im Ukraine-Krieg die Waffen niederzulegen. Ludger Fittkau berichtet für Fazit.
Wenn er in seiner Wohnung im 18. Stockwerk des Hochhauses in Kharkiv am Fenster steht, kann Serhii Chardan genau sehen, von wo aus hinter der nahen Grenze die russische Armee die Raketen auf seine Heimatstadt abschießt. Sicher wünscht er sich persönlich auch sehr, dass dieser Raketenbeschuss aufhöre, so Chardan heute in seiner Friedenspreisrede in der Paulskirche in Frankfurt am Main, die er auf Deutsch hielt. Aber
wenn wir jetzt in Angesicht dieses blutigen, dramatischen und von Russland entfesselten Krieges über Frieden sprechen, wollen einige eine simple Tatsache nicht zur Kenntnis nehmen. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden.
Es gäbe zwar verschiedene Formen eines eingefrorenen Konfliktes, so Serhii Chardan. Es gibt die zeitweilig besetzten Gebiete und es gäbe Zeitbomben, getarnt als politische Kompromisse. Aber einen echten Frieden, einen Frieden, der Sicherheit und Perspektive böte, gäbe es mit einem eingefrorenen Konflikt leider nicht.
Und wenn manche Europäer den Ukrainer ihre Weigerung, sich zu ergeben, fast schon als Ausdruck von Militarismus und Radikalismus anlasten, tun sie etwas Merkwürdiges. Beim Versuch, in ihrer Komfortzone zu bleiben, überschreiten sie umstandlos die Grenze der Ethik. Das ist keine Frage an die Ukrainer. Das ist eine Frage an die Welt, an ihre vorhandene oder nicht vorhandene Bereitschaft und fragwürdiger materieller Vorteile und eines falschen Pazifismus willen und weiteres Mal das totale, enthemmte Böse zu schlucken.
Der ukrainische Schriftsteller und Musiker Serhii Chardan zieht bisher nicht mit einem Gewehr in den Kampf. Er schultert keine Panzerfaust, bedient nicht den Steuerungskomputer eines Raketenabwehrsystems. Doch er organisiert eine Armeeeinheit, die in der Nähe von Kharkiv kämpft, einen Kühlwagen zum Abtransport von Leichen. Auch da geht es um Würde, in der, wie er sagt, kalten Nichtzeit des Krieges mit dem verzerrten Panorama von Raum und Zeit. Dann wieder gibt der Dichter, der auch Sänger ist, Konzerte in U-Bahn-Stationen seiner Stadt, in die die Menschen fliehen, wenn wieder die Alarmsignale ertönen. Und das ist gerade ziemlich häufig der Fall. Doch ihr werdet sehen, ruft Chardan der Weltöffentlichkeit zu, Kharkiv, die Stadt, in der heute unter Kriegsbedingungen noch die meisten Bücher des Landes gedruckt werden, werde einst wieder die Stadt der Dichter und Universitäten sein. Seine großartige Laudatorin, die Autorin Sascha Mariana Salzmann, ist selbst noch in Russland geboren und verbrachte ihre ersten Lebensjahre dort. Die Literatur Serhii Chardans sei ohne die Vorgeschichte der Perestroika nicht zu begreifen, so Salzmann.
Ganz unzweifelhaft spricht sie für jene Generation von UkrainerInnen, die sich von dem Postdiktaturenschutt, dem Erbe der Sowjetunion, haben mühsam befreien müssen.
Chardans zahlreiche Gedicht- und Erzählbände sowie Romane entfalten für sie eine Wirkung, die sie an Peter Bruegel erinnere. Der Kampf zwischen Karneval und Fasten, die Kinderspiele, die Bauernhochzeit. Es seien hektische Wimmelbilder, so aufregend, dass man unfähig sei, wegzuschauen und den Wegen der Porträtierten nachspüren müsse. Wie sind sie dorthin gelangt? Was ist ihnen auf dem Weg geschehen? Und woher komme das Licht in ihren Gesichtern?
Jardin malt Tableaus, auf denen unvergessliche Randgestalten sich in das Bewusstsein der Leserschaft hineinsaufen und hineinraufen, sich einmeißeln in das Narrativ einer sich neu verortenden ukrainischen Gesellschaft.
Einer Gesellschaft, so Serhii Jardin, in der es auch nach Butscha künftig Literatur geben wird. Aber eine Literatur, die für immer anders sein werde als vor Butscha.
Natürlich ist Dichtung nach Butscha und Isum weiterhin möglich. Ja, sie ist sogar notwendig. Aber der Schatten von Butscha und Isum, die Präsenz dieser Orte, wird in dieser Nachkriegsdichtung tiefe Spuren hinterlassen und ihren Gehalt und Klang prägen.
Dies sei schmerzlich und zugleich unabweislich. Dass Massengräber und zerbombte Wohnviertel von nun an der Resonanzraum für die Dichtung sein werden, die künftig in der Ukraine geschaffen wird. Nicht nur vom diesjährigen Friedenspreisträger Serhii Jardin.
Ludger Fittkau berichtete aus der Frankfurter Paulskirche. Michael Thalheimer kennt man vor allem als Schauspielregisseur, der die Stücke extrem verknappt. Opern hat er aber auch hin und wieder inszeniert, Verdis Othello und Macbeth zum Beispiel. Dass er sich jetzt eine Wagner-Oper vorknöpft, ist neu, und zwar Der fliegende Holländer, ein Werk, das ja Grenzen überschreiten will. Und man hat es tatsächlich geschafft, Mitglieder der Nationaloper Kiew an dieser Inszenierung zu beteiligen aus dem Opernchor. Musikalische Leitung hat Kent Nagano. Uwe Friedrich, das klingt doch erstmal nach einer vielversprechenden Premiere, oder?
Es ist auch in der Tat so, dass ich kaum mal einen so großen Opernchor in einem fliegenden Holländer gehört habe. Häufig kommt auch an größeren Häusern dieser Geisterchor, wenn er konfrontiert wird mit den norwegischen Seglern vom Band. Und das ist hier eben nicht der Fall. Die haben genügend Sänger, um das alles von der Bühne zu singen. Und dann kriegt es natürlich nochmal eine ganz andere Dramatik, wenn sich wirklich zwei Chöre ansingen. Das ist dann schon relativ zum Ende hin, wo es dann auch richtig laut wird. Ansonsten an musikalischem Drama hat es diesem Abend eher gefehlt.
Aha. Vielleicht reden wir erst mal kurz, bevor wir dann über die Musik noch mal reden, über die Inszenierung von Michael Thalheimer. Was hat er denn gemacht?
Michael Thalheimer ist ein Regisseur der stilisierten Bilder, der großen Künstlichkeit. Das gefällt mir im Prinzip schon mal gut. Er hat sich ein Bühnenbild bauen lassen von Olaf Altmann, das vor allen Dingen aus ganz, ganz vielen transparenten Schnüren besteht, die erstmal ungeordnet da rumhängen, und dann sieht es ganz dekorativ aus wie Regen. Es fängt ja an im Sturm vor der norwegischen Küste, dann werden die straff gezogen, geben erstmal so eine labyrinthische Anmutung, können auch recht dekorativ beleuchtet werden. Allerdings erschöpft sich dieser Effekt. Das sind hunderte auch tief gestaffelte Schnüre, und die Sänger haben alle ihre Mühe und Not, da drin klarzukommen und nicht darüber zu stolpern. Und da drin passiert dann letzten Endes relativ wenig von dieser Handlung. Es beginnt mit einem Bild, Senta schält sich frei aus einer Art Mülltüte, und ganz zum Schluss, wenn sie eigentlich den Holländer durch ihre Treue erlöst, dann begeht sie Suizid, indem sie sich den Atem abschneidet mit eben besagter Mülltüte. Zwischendurch haben auch die Geister, es gibt so drei Statisten, Geisterhelferlein vom fliegenden Holländer, die spielen da viel mit ihren Mülltüten rum. Mein, der einzige Effekt bei mir war, dass ich dachte, oh richtig, morgen sind die Geschäfte wieder auf, ich könnte mal wieder Mülltüten kaufen. Aber eine Psychologisierung sowohl von Senta, was ist das nun für eine, hochhysterisch in ihrem Helfersyndrom, dass sie den Holländer erlösen will, was ist denn der Holländer für ein geheimnisvoller Geist oder vielleicht auch ein erotisches Versprechen, all das bleibt uneingelöst, letztlich undefiniert, und wird für ein paar zugegebenermaßen schöne Bilder geopfert.
So, jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, dass das musikalisch jetzt auch nicht so der Bringer war.
So kann man das auch sagen. Dahlan des Kwang Chul-yun, ein altgedienter Sänger als Sentas Vater und freundlich gesagt routiniert, aber auch ohne tieferes Profil. Thomas Johannes Meyer als Holländer, die große Enttäuschung. Unkonzentriert, unfokussiert, manchmal in so einer scharfen, konsonantenspuckenden Überdiktion, aber letztlich versteht man doch wenig Text von ihm. Uninteressant phrasiert. Wer mir wirklich gut gefallen hat, ist Benjamin Bruns als Erik. Das ist eine ganz fiese Partie. Der muss zum Schluss nochmal so eine quasi Donizetti-Cavatina inklusive Verzierung singen. Das macht er richtig gut. Und Jennifer Holloway ist eine imposante Senta. Wir hören mal den Anfang ihrer Ballade.
Jennifer Holloway hier in der Rolle der Senta im Fliegenden Holländer und wir sprechen über die Premiere an der Staatsoper Hamburg. Uwe Friedrich, Sie haben schon Kritik an der Musik geäußert, auch an einigen Solistinnen und Solisten, aber mit Jennifer Holloway waren Sie ganz zufrieden, ja?
Jennifer Holloway bringt da wirklich Drama rein, Spannung musikalisch. Wenn sie mit Benjamin Bruns zusammen zu tun hat, dann knistert es. Bei Thomas Johannes Meyer fällt das alles eher in ein dramatisches Loch, was natürlich auch zu tun hat mit Kent Nagano, der das ungeheuer langsam spannungslos macht. Also dieser Sturm ist doch sehr behaglich, durch den die getrieben werden. Und wenn im großen Duett im zweiten Akt, im großen Terzett im dritten Akt, da macht Wagner harmonisch so aufregende Dinge, dass einem eigentlich immer der Atem stocken muss, das bleibt hier vollkommen unbemerkt. Da kommt dann halt mal wieder eine Modulation. Aber dass die was bedeuten könnte, dass das Seelenzustände dieser Figuren auf der Bühne spiegelt, das scheint Kent Nagano, ja, ich weiß nicht interessiert zu haben, entgangen zu sein. Das wird einfach nur so absolviert, weil man es halt kann und weil diese Partitur auf dem Pult liegt. Aber das ist eindeutig zu wenig. Und beide, Michael Thalheimer und Kent Nagano, kriegten auch für Hamburger Verhältnisse ordentlich viele Buß ab.
Also, durchwachsene Kritik von Uwe Friedrich. Heute Abend hatte der Fliegende Holländer an der Staatsoper Hamburg Premiere. Die nächste Vorstellung, die ist am kommenden Mittwoch. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Es geht um eine weitere bauliche Rekonstruktion in der historischen Mitte Berlins, die eigentlich schon längst vom Bundestag beschlossen ist, vom Land Berlin gewünscht, von einer Expertenkommission aber offenbar in Frage gestellt wird. Schinkels Bauakademie soll dort ja wieder erstehen, zumindest der Nachbau der Fassaden. Und im Innern soll dieses Gebäude die Nutzung einer Bundesstiftung Bauakademie aufnehmen. Gründungsdirektor ist Guido Spaß. Dieser Mann wiederum hat angekündigt, aus dem Neubau ein Leuchtturmprojekt zu machen. Und zwar auch, was Nachhaltigkeit und innovative Bautechnik betrifft. Ein Demonstrationsprojekt für die Zukunft des Bauens, aber respektvoll im Umgang mit der Geschichte des Ortes. Demnächst wird der Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Und jetzt fragt man sich natürlich, was wird da kommen? Nikolaus Bernau, das hört sich ja nun doch nach einem Vorhaben an, das sich loslöst vom Historizismus.
Ja, im gewissen Rahmen schon. Also zumindest das, was die Expertenkommission da angedeutet hat, ist ganz klar, dass das sehr schwierig wird, in Verein zu bringen mit dem, was bis jetzt debattiert wurde und was der Bundestag ja auch bereit ist zu finanzieren, nämlich den Nachbau der Bauakademie Karl Friedrich Schinkels. Wobei man immer sagen muss, es ist nicht so ganz klar, was eigentlich mit diesem Begriff Nachbau gemeint war. Und zwar ist das nie klar gemacht worden. Dreht es sich wirklich darum, einen richtigen Nachbau zu machen? Oder dreht es sich wirklich nur um die Fassade und wir machen dahinter Modell Humboldt-Forum, Modell Braunschweiger Schloss und machen dahinter ein völlig neues Gebäude? Das sind zwei ganz große Fraktionen, die bis jetzt so im Widerstreit liegen. Und die Expertenkommission ist jetzt doch offensichtlich der Auffassung, man könnte sich noch eine dritte Variante denken, nämlich wir machen was ganz Neues.
Wäre ja nach den Erfahrungen, die man mit dem Humboldt-Forum gemacht hat, auch vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Immerhin stand da ja jahrelang fest, dass das Schloss wieder aufgebaut wird, ohne zu wissen, was da innen eigentlich passieren soll.
Das war genau das zentrale Problem beim Humboldt-Forum, ist bis heute übrigens das zentrale Problem. Das ganze Gebäude ist entwickelt worden als, wenn man so will, akademische Studie darüber, wie gebe ich einer barocken Fassade eine ihr entsprechende architektonische Lösung nach drinnen. Die ganze öffentliche Debatte beim Humboldt-Forum drehte sich immer um die Fassaden. Und das Exempel droht jetzt sich wirklich zu wiederholen, nämlich bei der Bauakademie, dass man überhaupt nicht über die Inhalte der Bauakademie redet, dieser Stiftung, die dort neuerdings existieren soll, diese Stiftung, die dort eben für alle möglichen Zwecke im Bauen agieren soll, sondern man redet wieder nur über die Fassade. Und das wäre tatsächlich ein Desaster, weil das wäre total gegen alles das, was Karl Friedrich Schinkel sich mit diesem Gebäude mal gedacht hat.
Aber man könnte sich ja vorstellen, dass man ein Stiftungsgebäude, also ich stelle mir vor, eigentlich einen Bürobau, möglicherweise leichter hinter eine Schinkelfassade packen könnte, als ein Humboldt-Forum hinter eine Schlossfassade.
Glaube ich eigentlich nicht. Und zwar einfach deswegen, weil die Fassaden des Humboldt-Forums, die barocken Fassaden, waren ja auch in der historischen Version schon immer Kulissenfassaden. Die standen vor einem Gebäude, das total anders strukturiert drin war. Das war zu Großteilen nicht mal ein barockes Gebäude, sondern ein Renaissance und ein gotisches Schloss. Das heißt, da war das methodisch gesehen, also architekturmethodisch gesehen, war das nicht das ganz große Problem, dass man eine Fassade baut und dahinter eine völlig andere Nutzung hat. Mit auch anderen Raumansprüchen und Raumgrößen. Das ist bei der Bauakademie vollkommen anders. Die Bauakademie ist ein architekturtheoretisches Manifest gewesen. Das ging eben bis in die Innenstruktur hinein. Ein unglaublich moderner Bau für die 1830er Jahre, zumindest in Deutschland. Das ist einer der ersten Bauten, die mit völlig durchindustrialisierten und genormten Materialien hergestellt wurde. Was die Ziegelsteine anging, was die Mörtelfassaden anging, was die Holzkonstruktion anging, was die Fensterrahmen anging. Das heißt, entweder man reduziert dieses Manifest auf eine Kulisse, das wird dann aber wirklich ja, intellektuell unredlich. Oder man baut tatsächlich die alte Bauakademie nach und dann hat man aber das Problem, dass man die ganzen kleinen Räume der Bauakademie hat, die heute eigentlich nicht mehr nutzbar sind in dieser Form. Eigentlich, wenn man ehrlich an die Bauakademie Schinkels denkt, dann kann man dort nicht die Fassade von dem Innenleben trennen.
Jetzt haben wir einen Bundestagsbeschluss und wir haben auch einen Willen des Landes Berlin, eine Gestaltungssatzung zur historischen Rekonstruktion. Gibt es denn jetzt überhaupt eine Chance, dass nicht rekonstruiert wird?
Na, also die Expertenkommission hat relativ klar gemacht, dass sie einen Neubau haben möchte. Guten Neubau wäre das ja auf jeden Fall in jeder Beziehung. Deswegen ist auch der Begriff Rekonstruktion hochproblematisch. Es handelt sich auf jeden Fall um einen Nachbau von was auch immer oder eben um einen Neubau in jeder Beziehung. Ein Neubau, der auch den heutigen funktionalen Ansprüchen genügen soll einerseits und auch etwas nach außen ausstrahlen soll. So wie es ja Karl Friedrich Schinkels Bauakademie auch getan hat. Wenn das das nach außen zeigen soll, dann gibt es ein Problem mit der Fassade. Weil die Fassade zeigt ganz klar die Avantgarde der 1830er Jahre, aber nicht die Avantgarde der 2030er Jahre, um die es hier dann drehen würde. Das heißt, wir haben da ein ganz klares Konfliktfeld, eine Kampfansage an die politische Willensbekundung, die sich eben bis jetzt überhaupt gar nicht um die Funktion gekümmert hat, die drinnen stattfinden soll. Nämlich diese Stiftung Bauakademie, die sich ja genau um die Reform, wir müssen ja inzwischen von einer Revolution des Bauens reden. Also da kommen wir ja gar nicht mehr drum vorbei, wenn wir den Klimawandel in irgendeiner Form davon bekämpfen, kann man ja schon gar nicht mehr reden. Sondern wenn wir mit dem umgehen wollen, dann brauchen wir eine Revolution im Bauen. Das soll die Stiftung Bauakademie im Wesentlichen initiieren. Und dafür braucht sie auch ihre speziellen Räume. Dafür braucht sie möglicherweise eine eigene architektonische Aussage. Die Politik hat aber gesagt, wir wollen etwas haben, was von 1830 oder 1834, 36 ist. Das heißt, da gibt es einen praktisch unauflösbaren Widerspruch. Ich sehe da bis jetzt auch keine Lösung, Es sei denn eben, man macht eine Lösung, ja, was ich vorhin skizziert habe, die intellektuell vollkommen unredlich ist, nämlich Schinkel als Fassade zu nehmen. Das geht, finde ich, überhaupt gar nicht.
Interessant ist aber auch doch die Rolle des Gründungsdirektors, der im Prinzip berufen wurde als Direktor dieser Bauakademie und jetzt eigentlich querschießt.
Ganz klar. Ich meine, irgendjemand hat ja diesen Expertenrat berufen. Wobei in dem Expertenrat sitzt zum Beispiel auch die Senatsbaudirektorin von Berlin, Petra Kahlfeld, drin, die ganz klar vehemente Anhängerin eines Nachbaus der Schinkelschen Bauakademie ist, wie auch immer geartet. Also bei der geht es sich wirklich um die Fassadenarchitektur. Insofern, er hat da ganz klar ein Expertengremium berufen, das zumindest zu einer solchen Lösung kommen konnte. Und hat sich offensichtlich damit auch in die Kampflinie gestellt, derjenigen, die sagen, hallo, eine Bauakademie heute ist etwas anderes als eine Bauakademie 1836. Und wir müssen auch darüber nachdenken können, dass dort ein Gebäude entsteht, das möglicherweise ganz anders aussieht als das, was dort bis 1961 stand.
Das sagt unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau über die Pläne für den Wiederaufbau der Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel. Vielen Dank.
War eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 180.000 Besucherinnen und Besucher sind in diesem Jahr auf die Frankfurter Buchmesse gekommen. Dabei machte das Fachpublikum etwas mehr als die Hälfte aus, teilten die Veranstalter zum Abschluss mit. Nach 2 Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen fand die 74. Frankfurter Buchmesse wieder ohne größere Auflagen statt. Insgesamt präsentierten 4.000 Aussteller aus 95 Ländern ihre Neuerscheinungen. In zahlreichen Debatten, Vorträgen und Lesungen ging es um Themen wie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Lage im Iran und in Afghanistan sowie um Diversität. Inmitten einer bedrückenden weltpolitischen Lage habe die Messe wichtige Signale gesandt, sagte Buchmessendirektor Jürgen Boos zum Abschluss. Und das persönliche Gespräch sei in Zeiten aufgeheizter Debatten ein Gegenmittel zu Polarisierung. Ehrengast im kommenden Jahr soll Slowenien sein. 2023 findet die Buchmesse vom 18. bis 22. Oktober statt. Der Schriftsteller Salman Rushdie wird nach der Messeattacke vor 2 Monaten auf einem Auge blind bleiben. Das sagte sein Agent der spanischen Zeitung El País am Rande der Frankfurter Buchmesse. Außerdem könne der Autor eine Hand nicht mehr benutzen. Der 75-jährige Rushdie war im August bei einem Auftritt im Bundesstaat New York niedergestochen worden. Der Autor wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt. Wegen seines Werks, die satanischen Verse aus dem Jahr 1988, hatte der damalige iranische Revolutionsführer Khomeini zur Ermordung des Autors aufgefordert. Aktivisten der Klimaschutzprotestgruppe Letzte Generation haben im Potsdamer Museum Barberini ein Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet beschmiert. Ein Bild aus der Serie Getreideschober sei mit Kartoffelbrei beworfen worden, berichtet eine Museumssprecherin. Anschließend klebten sich die Aktivisten am Boden fest. Yvonne Krause.
Die Klimaaktivisten wurden vom Boden gelöst und in Polizeigewahrsam genommen. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. Da das rund 100 Millionen Euro teure Kunstwerk verglast ist, hat es keinerlei Schaden davon getragen, teilte das Museum nach einer Untersuchung mit. Bereits am Mittwoch soll es wieder in den Ausstellungsräumen zu sehen sein. Die Direktorin des Museums Westheider zeigte sich erleichtert. Die Gruppe Letzte Generation hatte auf Twitter ein Video von der Attacke auf das Gemälde veröffentlicht und in einer Erklärung von der Politik wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels gefordert.
Der Spitzenfußball hat nun auch seine MeToo-Debatte. Immerhin hat es dort 5 Jahre länger gedauert als in anderen Bereichen, Film, Fernsehen und Theater zum Beispiel. Pünktlich zum, in Anführungszeichen, Jubiläum wurde vor einer Woche die Recherche der Süddeutschen Zeitung und der Investigativplattform Korrektiv veröffentlicht, in der es nicht nur um den Fall Jerome Boateng geht, der derzeit ja vor Gericht verhandelt wird, sondern um mehrere Spitzenfußballer, die ihre Frauen und Freundinnen belästigen, bedrängen oder bedrohen, sollten unschöne Details an die Öffentlichkeit dringen. Im Prozess gegen Boateng wurde zum Beispiel eine Zeugin am Freitag von seinen Bodyguards gefilmt. Gabriela Keller ist Investigativreporterin bei Korrektiv und hat mitrecherchiert. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Keller, was hat die Veröffentlichung aus der Welt der Spielerfrauen denn bislang bewirkt in dieser einen Woche?
Also ich war doch erstaunt, dass es sehr viel aufgenommen wurde von anderen Medien. Also das Interesse an der Thematik ist definitiv da. Es ist auch tatsächlich bei den Lesern und Leserinnen sehr gut angekommen. Also für unsere Verhältnisse und auch bei der Süddeutschen Zeitung, soweit ich es gelesen habe, was uns tatsächlich sehr aufgefallen ist, dass die Sportpresse und auch die Boulevardpresse, diese beiden ausgerechnet, haben es jetzt nicht so aufgenommen. Aber ich habe jetzt noch kein großes Sportmedium gesehen. Und auch die Boulevardpresse hat sich da, obwohl es ja eigentlich auch ein Boulevardthema sein könnte, doch bislang ziemlich zurückgehalten.
Wie erklären Sie sich das?
Bei der Recherche sind wir schon drauf gestoßen, dass es eine sehr, sehr große Nähe im Sportjournalismus gibt zwischen den Vereinen und den Spielern und auch den Beratern der Spieler. Wir sind auch bei der Recherche schon auf Fälle gestoßen, wo Vereine Druck gemacht haben. Also zumindest in einem Fall haben wir das gesehen, wo ein Verein tatsächlich Einfluss genommen hat auf eine große Lokalzeitung, bestimmte Vorfälle nicht zu veröffentlichen. Wir haben das auch bei Boateng gesehen und Kascha Lehnhardt, dass da also ein Interview gedruckt wurde von Boateng, wo er also die hässlichsten Sachen über Kascha Lehnhardt gesagt hat.
In der Bild-Zeitung.
In der Bild-Zeitung, genau. Also das sind alles so Fälle, die aufmerken lassen und also wirklich kritische Berichte in Sportmedien über große Vereine scheint schwieriger zu sein, auch als in anderen Bereichen noch. Also ich glaube auch, dass gerade auch bei großen Lokalzeitungen in diesen Fußballhochburgen, man ist sehr stark angewiesen eben darauf, auch exklusive Zugänge zu bekommen, Spielerinterviews zu bekommen. Und mein Eindruck ist, dass das dann vielleicht nicht gerade zuträglich ist, wenn es um etwas kritischere Themen geht. Man muss auch dazu sagen, bei mehreren der Frauen, die wir gesprochen haben, die sind auch von ihren Männern bedroht worden mit lancierten Gerüchten in Medien. Also das ist tatsächlich Teil des Systems. Und ich habe auch Fälle gesehen von den Frauen, die wir gesprochen haben, wo der Mann, also auch abgesehen von dem sehr prominenten Fall Boateng, Kascha Lehnhardt, das in weniger extremer Ausprägung kommt es immer häufiger vor, wo die Männer irgendwelche Dinge über ihre Ex-Freundin in den Medien sagen und das, also die sich dann auch teilweise nicht die Mühe machen, auch nur die Frau um eine Stellungnahme anzurufen. Also das ist schon ziemlich auffällig.
So, und wie kann man das jetzt differenzieren mit den Medien? Weil Sie haben ja anfangs gesagt, es gab auch viel Resonanz. Also wo findet die Resonanz denn dann statt? In den Sportressorts der großen Tageszeitungen oder wo?
Wir sind tatsächlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehrmals angerufen worden. Also wir sind auch in mehreren Lokalzeitungen sind unsere Recherchen zitiert worden. Also das ist eigentlich so ein bisschen quer durch die Bank.
Dieses System, das Sie beschrieben haben, würden Sie sagen, es ist eines, in dem Männer nach wie vor schalten und walten können, wie sie wollen? Anders als das vielleicht in anderen Bereichen unserer Gesellschaft ist?
Ich habe den Eindruck, dass das so ist. Also auf der einen Seite ist es sehr männerdominiert. Auf der anderen Seite ist es auch so eine klassische Männlichkeit noch. Also der Fußball ist so praktisch eins der letzten Refugien für so eine klassische Männlichkeit in unserer postheroischen Gesellschaft. Es ist auch eins, wo ein entsprechend klares Frauenbild noch herrscht. Also wenn man sich anguckt, wer ist denn Spielerfrau, dann sind es meistens Frauen, die nicht wirklich eine starke eigene Karriere haben, die unabhängig vom Mann funktioniert. Das hat man in anderen Bereichen nicht so, was wir bisher gesehen haben im Film, in der Kultur. Das sind Frauen, die selber in der Öffentlichkeit stehen und die haben auch ihre eigenen Zugänge zu der Öffentlichkeit. Und das Ding ist, dass die Spielerfrauen auch nicht gut angesehen sind, gerade jetzt auch bei Qualitätsmedien, sage ich mal. Im Gegenteil, es wird immer so ein bisschen belächelt und die haben halt kein Image, dass sie irgendwie ernstzunehmende Personen sind und das fällt ihnen in dem Moment natürlich auch auf die Füße.
Das heißt, man identifiziert sich eben mit dem Fußballstar und nicht mit der Frau in seinem Schatten.
Ja, also ich denke mal, wenn diese Frauen Opernsängerinnen wären, dann wäre das vielleicht schon mal häufiger oder früher aufgefallen. Wobei ich sicher bin, dass es auch Journalisten und Journalistinnen gibt, denen das vielleicht eher aufgefallen ist, aber das ist noch nicht so als Thema irgendwie aufgegriffen worden. Also es ist auch tatsächlich ziemlich schwierig zu recherchieren gewesen, muss ich auch dazu sagen. Also wirklich eine nennenswerte Menge von Frauen zu finden, die ihre Geschichten teilen und so, dass man halt tatsächlich über den Einzelfall rausgucken kann, das hat tierisch lange gedauert.
Gibt es denn, Frau Keller, bei den bestehenden Strukturen überhaupt eine Chance, dass sich etwas ändert am Umgang mit Frauen in der Fußballwelt?
Ich hoffe, dass sich da was ändert. Tatsächlich ist mir auch aufgefallen, dass der Boateng-Prozess, die Berichterstattung, schon ziemlich auch differenziert gewesen ist. Also, dass ziemlich genau hingeguckt wurde.
Haben sich denn jetzt eigentlich noch mehr Frauen bei Ihnen gemeldet nach der Veröffentlichung?
Direkt bisher noch nicht. Wir hatten ein paar Zuschriften, ja. Also da muss man auch nochmal nachgehen, genau. Also es waren eher so Leute, die sagen, sie kennen jemanden, der betroffen sein könnte. Das ist tatsächlich auch in unserer Recherche so gewesen, dass die Zugänge zu den Frauen, also erstmal hinzukommen und die dazu zu kriegen, dass sie sich öffnen, die haben halt alle auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie das Gefühl gekriegt haben, ihre Geschichte ist nicht wichtig oder sie haben eh keine Chance, sich zu wehren. Oder wenn sie sich wehren, dann wird alles noch viel, viel, viel schlimmer. Und ich glaube, dieses Gefühl sitzt sehr, sehr tief.
Die Investigativreporterin Gabriela Keller über den Fall Jerome Boateng, die Spielerfrauen und MeToo im Fußball. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und Sie hören Fazit in dieser Sonntagnacht. Fernando Vallejo ist einer der bekanntesten lebenden Schriftsteller Kolumbiens, ein literarischer Rebell, der an seinem Land verzweifelt und das in seinen Büchern auch durch die gnadenlose Darstellung von Gewalt zum Ausdruck gebracht hat. Die meiste Zeit seines Lebens hat Vallejo im mexikanischen Exil gelebt, ist aber vor wenigen Jahren in seine Geburtsstadt Medellin zurückgekehrt, wo ihn Tobias Wenzel besucht hat. Morgen wird Fernando Vallejo 80 Jahre alt.
Nein, Brusca, nicht hochspringen.
In seinem Haus in Medellin versucht Fernando Vallejo, seine Schäferhündin zu bremsen, die vor unbändiger Freude den neuen Besuch umzustoßen droht.
Sie ist das Einzige, das mir in der Existenz wichtig ist. Sie und meine Liebe zu ihr. Ich habe keinen anderen Grund, weiterzuleben. Denn die Menschheit steckt im Sumpf fest.
Wir haben uns in einen Innenhof mit Zitrusbaum gesetzt. Mit einer Szene im Innenhof hat der kolumbianische Autor Blaue Tage beginnen lassen, seinen ersten autobiografischen Roman, ein großartiges Buch über eine Kindheit in Medellin.
Bumm, bumm, bumm. Der Kopf des Kindes, mein Kopf, hämmert auf den harten, kalten Fliesenboden des Innenhofes, auf die weite Erde, die Welt, ein riesiger Resonanzboden für meine Wut. War ich 3 Jahre alt? 4? So war es. Das Dienstmädchen wollte mir nicht die heiße Schokolade geben, die ich sonst immer zu der Zeit bekam. Deshalb habe ich mit meinem Kopf, mit meiner Stirn gegen den Boden geschlagen, weil die Welt meinen Willen nicht erfüllen wollte.
Bis heute widersetzt sich die Welt dem Willen dieses Autors und Filmemachers. Und so schnaubt er vor Wut im Gespräch und in seinen neuen Büchern. Folgenlos prangert er die Gewalt und Korruption in Kolumbien an. Als Atheist sieht er im Christentum nur Betrug und Millionen von Menschen fallen trotzdem nicht vom Glauben ab. Auch machen den Veganer und Tierliebhaber die Fleischesser wütend.
Para mí, la felicidad personal es impúdica, es inmoral.
Für mich ist persönliches Glück schamlos, unmoralisch. Ich kann doch nicht glücklich sein, wenn das Leid in der Welt allgegenwärtig ist.
Vallejo, der Antinatalist, sagt, aufgeklärte Menschen, die in diese Welt Kinder setzten, seien Kriminelle, auch seine eigenen Eltern.
Sie waren infam, aber die infamere Person meiner Eltern war meine Mutter. Frauen tragen die Hauptschuld. Sie haben uns eine Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden Menschen eingebrockt.
Sein autobiografischer Roman Der Abgrund, 2003 ausgezeichnet mit dem Premio Rómulo Gallegos, ist auch eine brutale Abrechnung des Autors mit seiner Mutter. Die Wahnsinnige war schädlicher als AIDS, schreibt der Ich-Erzähler. Im Roman verarbeitet Vallejo das Sterben seines, wie er selbst, homosexuellen Lieblingsbruders an AIDS. Der Ich-Erzähler erfährt im Taxi vom Tod des Bruders.
Da wusste ich, meine letzten Verbindungen zu den Lebenden waren eben gekappt. Das Taxi fuhr weiter, 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 ließ alles zurück. Eine verlorene Vergangenheit, ein abgenutztes Leben, ein Land in Stücken, eine wahnsinnige Welt und vorne war nichts zu sehen. Zur Seite nichts, hinten nichts und auf der Fahrt ins Nichts, ins Ohne Sinn, fallen auf die unsichtbare Landschaft und auf das, was Seele oder Herz heißt, Tränen. Schwere Tränen weint der Regen.
Fernando Vallejos frühe autobiografische Romane sind große Literatur, aber im Laufe der Jahre hat die Wut auf die Menschen sein Schreiben vergiftet. Da werden schon mal kolumbianische Ex-Präsidenten, die Vallejo zuwider sind, hingerichtet. Auch im Gespräch sind Vallejos oft frauenfeindliche und populistische Wutreden schwer zu ertragen. In solchen Fällen kann man aber einfach mit dem Finger auf seine Hündin Brusca deuten. Blitzschnell und tragikomisch wandelt sich dann bei Vallejos Mimik des Zorns in die eines sanften Menschen.
Ich habe sie so lieb, enorm lieb, ganz doll lieb, ganz doll. Es ist wahrscheinlich, dass ich vor Brusca sterbe. Das ist eine schreckliche Vorstellung für mich. Sie verwaist zurückzulassen.
Als Waisenkindchen hat er allerdings seinen Schriftstellerkollegen Hector Abad, dessen Vater ermordet wurde, in einem schäbigen Text beleidigt. Würdelos ist das und lenkt davon ab, was für ein wunderbarer Erzähler Fernando Vallejo einmal war. Einer, dessen Wut auf die Welt sich zum ersten Mal zeigte, als das Dienstmädchen dem Jungen dessen heiße Schokolade verweigerte.
Und ich fegte davon. Ein wütender Wind durch die Galerie, die zum Hof führte, und im Hof, auf Knien, wie ein betender Moslem, begann ich mein Gebet aus Hammerschlägen. Bumm, bumm, bumm. Die Stirn des Kindes schlug einen rhythmisch sich steigernden, wütenden Trommelwirbel gegen den Fliesenboden.
Tobias Wenzel hat Fernando Vallejo in Medellin besucht. Der kolumbianische Autor wird morgen, Montag, 80 Jahre alt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der ukrainische Schriftsteller Serhii Chardan hat an diesem Sonntag den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung würdigt Sandra Kegel Chardans Dankesrede. Chardan zeigte die Wirklichkeit des Krieges, in der sich die Ereignisse überlagern und Gefühle auftürmen, die es unmöglich machen, frei zu atmen und leicht zu sprechen. Dieser Unmöglichkeit hat Chardan sich widersetzt, indem er sprach, noch dazu auf Deutsch, was er gut, aber in der Öffentlichkeit selten tut. Sandra Kegel in der FAZ. In der Neunzürcher Zeitung betonte Alexander Kissler, Chardan sieht die Gefahr, dass die Ukraine sich der Welt nicht mehr verständlich machen könne. Es klang, als habe er gewisse deutsche Debatten im Blick mit der melancholischen Frage, müssen wir unser Recht auf Existenz in dieser Welt in Erinnerung rufen? Oder ist dieses Recht offensichtlich und unantastbar? Manche Europäer, Intellektuelle wie Politiker, hielten den Ukrainern ihre Weigerung vor, sich zu ergeben. Daraus spreche ein falscher Pazifismus, die unethische Bereitschaft der Welt zugunsten persönlicher materieller Vorteile ein weiteres Mal das totale, enthemmte Böse zu schlucken. Die Laudatio auf den Preisträger hat die Schriftstellerin Sascha Mariana Salzmann gehalten, nachzulesen in der Tageszeitung. Hier einige Zeilen daraus. Chardans Dichtung ist nie hermetisch, nie in sich verschlossen. Ein Auge schaut immer hinaus in die Welt. Eine Hand scheint ausgestreckt und bereit, die Lesenden mit ins Gespräch zu ziehen. Kein Soldat, kein Staatsmann und kein Priester, niemandem wird hier Absolution erteilt. Ja, der Dichter sieht, was geschieht, aber er ist kein Seismograf, der nur stoisch die Erdbebengefahr protokolliert. Er ist ein Freund, einer, der versteht, und wenn er nicht versteht, ist er bereit, zuzuhören. Einer, der die Gabe hat, die Stimme des Einzelnen auf ewig in seinen Texten weiterleben zu lassen. Friedenspreis Laudatorin Salzmann, abgedruckt in der Taz. Dass Chardan nicht nur verstehen und zuhören kann, sondern auch krass austeilen, erwähnt Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel. Die Russen bezeichnet er als Tiere, als Unrat, als Barbaren, als degeneriert. Brennt in der Hölle, ihr Schweine, entfährt es ihm nach dem Tod eines Freundes. Und am Schluss von fast jedem Post schreibt er, dass wir unserem Sieg wieder einen Tag näher sind, dass über der Stadt unsere Flaggen wehen oder Ruhm der Ukraine. In der Süddeutschen Zeitung gibt es natürlich auch etwas zum Friedenspreis. Wir entscheiden uns jedoch für Themenwechsel. Warum die britische Politik ein einziges Trauerspiel ist, ich mein Land aber trotzdem nicht hasse, erklärt in der SZ der britische Schriftsteller Nick Hornby und spießt nach vernichtender Kritik an der in Rekordzeit gescheiterten Liz Truss das bigotte Verhältnis der politischen Elite zum Brexit auf. Seit dem Amtsantritt von Boris Johnson muss jedes einzelne Kabinettsmitglied will es nicht als Verräter gebrandmarkt werden, nachweisen, dass es bedingungslos an den Brexit glaubt. Mittlerweile ist erwiesen, dass Politiker entweder verrückt oder sehr dumm sein müssen, wenn sie im Ernst denken, der Brexit bringe etwas anderes als Schande und Untergang. Andererseits sind für einen Abgeordneten inzwischen Wahnsinn oder Dummheit notwendige Bedingungen, um überhaupt einen Posten zu ergattern. Weitere Qualifikationen sind nicht gefragt. Ich übertreibe keineswegs. So und nicht anders ist es. Die letzten beiden Sätze, Sie können es nicht sehen, sind durchgängig in Großbuchstaben gehalten. Warum Hornby sein Land trotzdem nicht hasst, lesen Sie in der SZ bitte selbst nach. Genauso in der Tageszeitung Die Welt das starke Interview mit dem Kunsttheoretiker Boris Greuß, der Parallelen zwischen Kunstbetrieb und Krankenhaus zieht. Hier nur so viel. Die Objektivierung des Menschen, der Mensch als Ding, ist die eigentliche Basis unserer Zivilisation. Wenn man das übersieht, geht man direkt ins Verderben. Das heißt, wird zur Seele, stirbt. Das Gleiche wie in der Klinik findet in der Galerie und im Museum statt. Die Kuratoren kurieren die Kunstwerke, weil die sich selbst nicht behaupten können. Der Hass auf das Objektivieren und der Hass auf das Verständnis des Menschen als Ding, das ständige Bestehen auf der Subjekthaftigkeit des Menschen, haben mich immer irritiert. Ich finde das extrem verlogen. Klartext von Boris Greuß. Von uns nur noch Tschüss und angenehme Woche.
Und das war Fazit. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.